Also Leute, jetzt mal Hand aufs Herz. Habt ihr schon mal einen Geist gesehen? Oder vielleicht ein UFO? Hattet ihr schon mal eine schlimme Vorahnung? Oder eine gute? Und das, was ihr geahnt habt, ist dann wirklich eingetroffen? Glaubt ihr an Bigfoot? Oder den Yeti? An Nessie oder an Kobolde und andere Fabelwesen? Seid ihr der Meinung, dass es auf unserem Planeten noch mehr gibt, als das, was wir mit unserem bloßen Auge wahrnehmen können? Dass wir in den unendlichen Weiten des Universums nicht alleine sind? Dann seid ihr hier bei uns genau richtig. Denn unser kleiner Podcast hier beschäftigt sich genau mit diesen Dingen. Wir sind keine Wissenschaftler oder Parapsychologen. Nein, wir sind einfach nur neugierig. Ja, hallo liebe Freunde des Außerirdischen und des Übersinnlichen. Heute bei uns zu Gast Hochschullehrer und Historiker für die frühe Neuzeit, Professor Dr. Johannes Dillinger. Hexenverfolgung und Hexenprozesse. Davon hat jeder von uns zu irgendeinem Zeitpunkt schon mal irgendetwas gehört. Doch vieles von dem, was wir denken zu wissen, ist schlichtweg falsch. Hollywood-Filme, TV-Produktionen und schlecht recherchierte Dokumentationen projizieren uns ein falsches Bild vom Thema Hexen, Hexenverfolgung und Hexenprozesse. Einen kleinen Einblick in dieses wahrhaftig komplexe Thema gibt uns heute Professor Dr. Johannes Dillinger. Wir wünschen euch viel Spaß. Unser Wissen, was die Hexenprozesse und die Hexenverfolgung angeht, ist ja eher basic. Beruht auf dem, was man halt so von diversen YouTube-Videos kennt oder aus diversen Büchern oder Artikeln kennt, wenn man nicht so tief in der Materie drin ist, wie Sie jetzt. Vielleicht fangen wir mit den Anfängen an. Zum Beispiel habe ich gehört, dass die Hexenprozesse, die Hexenverfolgungen in Deutschland zumindest ihren Ursprung hier in der Bamberger Gegend haben. Ist das richtig?
Die Hexenprozesse sind historisch betrachtet ein relativ neues Phänomen. Die beginnen im 15. Jahrhundert in der westlichen Schweiz und breiten sich dann allmählich über den ganzen Kontinent aus. Man kann ungefähr sagen, dass sie von Süden nach Norden wandern und von Osten nach Westen. So erklärt es sich dann auch, dass die Hexenverfolgung in Italien oder in Frankreich schon vorbei ist, bevor sie in Osteuropa tatsächlich anfängt. Wir haben noch intensive Verfolgungen etwa in Ungarn im 18. Jahrhundert, wenn der Spuk auch in Deutschland schon weitgehend vorbei ist. Was man an Bord nehmen sollte, ist also eine große Ungleichzeitigkeit der Hexenprozesse in dieser Region, intensive Verfolgung, wenn es in einer anderen Region längst schon gelungen ist, den Hexenprozess zu überwinden. Aber ganz wichtig auch der Gedanke, dass die Hexenprozesse eben nicht ins Mittelalter gehören. Das liest man immer wieder in populären Darstellungen. Das ist so ein schönes Klischeebild im dunklen Mittelalter. Ja, da glaubt man auch an Hexen. Das ist also großer Unsinn. Die Hexenverfolgung beginnt ganz am Ende des Mittelalters und wirkt sich dann besonders stark aus in der frühen Neuzeit. Das ist also ungefähr die Zeit zwischen 1500 und 1800. Und das ist nun mal, und dann wird es gleich schon wieder ein bisschen unangenehm, das ist die eigentliche Entstehungsphase unserer Moderne. Also dieser Hexenprozess, der gehört zu den Ursprüngen des Heute, der unterschiedlichen politischen und kulturellen Systeme, in denen wir heute leben. An deren Wurzel sitzt der Hexenprozess.
Von welchem Zeitraum sprechen wir da?
Wir sprechen für die Hexenprozesse also vom Zeitraum etwa zwischen 1430 und der Zeit um 1800. Wann nun tatsächlich der letzte Hexenprozess stattfand, ist umstritten. Da müssen wir uns über die Definition des Hexenprozesses nochmal näher unterhalten. Was man immer wieder hört, und das ist auch nicht falsch, wir haben im Jahr 1782 noch eine Hinrichtung einer Frau, der man wohl Hexerei oder etwas sehr, sehr Ähnliches unterstellt hat. Es gibt neuere Forschung, die spricht von Ausläufern der Hexenprozesse bis in den Beginn des 19. Jahrhunderts in Zentraleuropa. Das müsste man sich nochmal sehr genau anschauen. Die Kernphase der Hexenverfolgung, und das ist unumstritten und ganz offensichtlich, das sind nur 100 Jahre zwischen 1560 und 1660. Das ist die Schwerpunktphase. Fast alle Hexenprozesse finden in diesem relativ kurzen Zeitraum von 100 Jahren statt.
Wie hat das Ganze denn jetzt seinen Anfang genommen? Was war denn der Auslöser für die Hexenjagd im wahrsten Sinne des Wortes?
Ja, es gibt keinen Auslöser für die Hexenjagd im wahrsten Sinne des Wortes. Dafür ist das System viel zu kompliziert. Es gibt unterschiedliche Verfolgungswellen. Es gibt da keine Initialzündung. Es gibt eine Serie von Strafprozessen in der Westschweiz um 1430, in denen unterschiedliche Elemente zusammengekommen sind. Diese unterschiedlichen Elemente waren früher einzeln, alle schon in der Diskussion. Aber um 1430 kommen sie zum ersten Mal zusammen und formen etwas Neues, das es in der Form so vorher nicht gegeben hat, die Hexerei. Die Hexerei besteht aus 5 Elementen. Das ist der Pakt mit dem Teufel. Das ist Geschlechtsverkehr mit Dämonen. Faszinierendes Thema, insbesondere wenn man sich klar macht, dass Dämonen keinen Körper haben. Der Flug durch die Luft. Wir sind nicht bei Harry Potter, also die Hexen, die fliegen nicht einfach so, weil das lustig ist, hin und her. Die fliegen immer zum 4. Punkt, Hexentanz. In der Literatur bis heute gern bezeichnet mit dem Quellenbegriff Hexensabbat, obwohl da natürlich einen deutlich antisemitischen Unterton hat. Und letztlich 5. Das, was den meisten Leuten einfällt, wenn sie Hexerei hören, das ist der Schadenszauber. Ja, also wie es in der kleinen Hexe so einprägsam heißt, nur Hexen, die immer und alle Zeit böses Hexen sind, gute Hexen. Die Hexen wollen Schaden, nach der Auffassung der Zeit. Die Hexen haben einen Pakt mit dem Teufel, das macht sie per se abgrundtief schlecht. Es schreien wahrscheinlich schon ein paar Leute auf. Es gibt ja in der Gegenwart etliche, die sich selbst als Hexen bezeichnen. Das sind nun nicht die Hexen, über die ich spreche. Wenn ich Hexe sage, meine ich das, und das ist mir wichtig, unschuldige Opfer eines Hexenprozesses. Also ein Mann oder in der Regel eine Frau, der diese Hexerei, diese 5 Elemente der Hexerei, Pakt mit dem Teufel, Geschlechtsverkehr mit Dämonen, Flug durch die Luft, Hexentanz und Schadenszauber vorgeworfen worden sind, obwohl diese Person nichts derartiges im Sinn hatten. Ja, also nach unserer heutigen Auffassung kann man nun mal schlicht keinen Pakt mit dem Teufel haben. Man kann nun mal nicht mit einem Dämon Geschlechtsverkehr haben oder auf einem Besen durch die Luft fliegen, das ist unmöglich. Also wenn wir über den Hexenprozess sprechen, dann sprechen wir immer über imaginierte Magie. Magie, die nie jemand versucht hat auszuüben, die immer schon, sagen wir es drastisch, ein Hirngespinst war. Und das macht nun den Hexenprozess immer schon zum Unrecht, weil er immer schon etwas bestraft hat, was niemand getan hat und was niemand tun konnte. Deshalb erleben wir den Hexenprozess aus unserer heutigen Perspektive als Skandal. Weil wenn wir uns über frühmoderne Strafjustiz unterhalten, dann finden wir natürlich vieles, was wir unmöglich finden, was wir entsetzlich finden. Diebstahl ist ein todeswürdiges Verbrechen. Ehebruch kann mit dem Tod bestraft werden. Folter ist in den meisten europäischen Staaten vollständig legal. All das gefällt uns nicht. Das braucht uns aber nicht zu gefallen. Wir müssen es nur akzeptieren als die Normalität dieser Zeit. Aber selbst aus diesem Konglomerat von Rechtsgebräuchen, die wir für Unrecht ansehen würden, aus unserer heutigen Perspektive, ragt der Hexenprozess heraus als das schlimmste Unrecht, weil er etwas bestraft, was man nicht tun konnte, weil er in sich falsch ist. Der Skandal des Hexenprozesses, der reicht sogar noch etwas tiefer. Ich habe gerade gesagt, Folter, Hinrichtung für Bagatellen sind in der frühen Neuzeit legal. Aber dennoch waren die meisten Hexenprozesse selbst nach dem Recht des 16. und 17. Jahrhunderts illegal. Denn beim Hexenprozess wird zur Folter gegriffen, ohne dass es dafür ausreichende Indizien gibt. Der Hexenprozess tritt in aller Regel selbst das Recht des 16. Jahrhunderts mit Füßen. Er ist selbst für diese Zeit skandalös und falsch. Das ist einer der Gründe, wieso es große Regionen gibt, in denen es fast keine oder tatsächlich überhaupt keine Hexenprozesse gibt. In einer gut organisierten Justiz findet der Hexenprozess auch im 16. und 17. Jahrhundert nicht statt. Da, wo man eben nicht auch bei lächerlich geringen Verdachtsmomenten einsetzt, ist der Hexenprozess einfach nicht führbar. Region verfolgungsfrei. Andere Regionen, die weniger gut organisiert sind, erleben Flächenbrände.
Sie sagen ja, die Indizien dafür, dass man eine Hexe ist, auf dem Besen rumfliegen, alles nicht nachweisbar im Prinzip. Also niemand hat es wirklich gesehen oder erlebt. Wie einfach war es denn in dieser schlimmen Zeit, jemanden der Hexerei zu bezichtigen?
Es ist erstaunlich schwierig in vielen Regionen und entsetzlich einfach in anderen. Sie merken, dass ich immer wieder versuche zu differenzieren, auf unterschiedliche Regionen, auf unterschiedliche Herrschaftsräume hinzuweisen. Der Hexenprozess, lassen Sie mich etwas weiter ausholen, bevor ich Ihre sehr komplizierte Frage beantworte. Der Hexenprozess ist ein Prozess. Er ist kein Lynchmord. Ja, da geht nicht irgendwie ein Lynchmob mit Fackeln bewaffnet durchs Dorf und sagt, die Hexe muss sterben, die Hexe muss sterben. Das ist dummes Zeug. Das passiert leider gelegentlich. Es passiert, fürchte ich, in der Gegenwart außerhalb Europas, Teilen Afrikas.
Ja.
Aber der Hexenprozess Europas, der ist nun mal justizförmig. Da gibt es zumindest mal einen ordentlichen Ankläger und einen Richter. Der Richter sollte den Prozess führen nach dem geltenden Recht. Das Recht des Hexenprozesses ist das weltliche Recht. Auch das verstehen viele Leute nicht oder ich fürchte, wollen es nun mal nicht verstehen. Nein, der Hexenprozess hat nichts mit der Inquisition zu tun, jedenfalls in 90% der Fälle. In 90% der Fälle sind es weltliche Richter, die mit weltlichem Gericht arbeiten. Da sitzen keine Priester und Mönche im Gericht. Das sind die ganz normalen Richter des Adels und der Städte, die auch Diebe und Mörder abgeurteilt hätten. Mit welchem Recht arbeiten die in Deutschland arbeiten oder im Heiligen Römischen Reich, Deutsche Nation, wie dieses staatsähnliche Gebilde nun mal heißt? Da arbeiten sie mit dem Jahr aus, mit einem Gesetz aus dem Jahr 1532, das genau beschreibt, was Hexerei ist. Hätte man sich an dieses Recht gehalten, hätte der größere Teil der Hexenprozesse nicht stattfinden können. Da gibt es nämlich glasklare Indizien für Hexerei. Jemand muss von sich aus jemand anderem beigebracht haben, ihn zaubern zu lehren. Ja, du lieber Himmel, wer ist so verrückt, das zu tun, nicht wahr? Jemand muss mit Dingen umgehen, die Zauberei auf sich tragen. Eimer voll Schlangen irgendwie in der Küche stehen haben oder sowas in der Art. Und wieder sagen wir, ja, tolle Regelung, geht mal den suchen, der das macht. Der ist nun mal nicht da. Und diese Person muss auch noch im Gerücht stehen, dass sie zaubern kann oder dass sie mit Hexen bekannt ist. Hätte man das alles angewandt, wäre der größere Teil der Hexenprozesse nicht führbar gewesen. Man hat es aber nicht anerkannt. Man hat gegen das Recht verstoßen. Der Richter hört auf Gerüchte. Das Gerücht und das Gericht sind in Hexenprozessen viel zu nah zusammen. Man wird eine Hexe dadurch, dass das Dorf sagt, dass man eine ist. Dann kann ein Gericht ein Verfahren eröffnen. Im Hexenprozess, ich fürchte, das ist jetzt tatsächlich ziemlich juristisch, im Hexenprozess haben wir in aller Regel kein Akkusationsverfahren, also es gibt keinen privaten Kläger. Wir haben ein Ex officio-Verfahren, ein Offizialdelikt, das heißt, das Gericht beginnt von sich aus eine Untersuchung. Das Gericht reagiert dabei auf das Gerücht. Wenn den Richtern zu Ohren kommt, wenn dem Ankläger zu Ohren kommt, dem adligen Gerichtsherrn oder den städtischen Richtern, dass jemand im Ort bezichtigt wird, eine Hexe zu sein, dann kann das Gericht ein Verfahren eröffnen. Wie kommt man jetzt in den Verdacht, eine Hexe zu sein? Ich denke, darauf hat Ihre Frage abgezielt. Also, wie wird man eine Hexe? George Bernard Shaw hat mal gesagt, das Geheimnis des Erfolges besteht darin, möglichst viele Leute vor den Kopf zu stoßen. Das konnte der so in seinem gemütlichen frühen 20. Jahrhundert so sagen. Im weniger gemütlichen frühen 17. Jahrhundert wird man eine Hexe, wenn man möglichst viele Leute vor den Kopf stößt. Was ich in Hexenprozessakten finde, und ich habe deren Tausende gelesen, ich meine Tausende, das sind Anklagen gegen ganz unterschiedliche Personen. Das sind mal junge Frauen, mal alte Männer. Das sind gelegentlich Kinder. Das sind ganz arme Bäuerinnen. Das sind ganz reiche Händler. Das ist gelegentlich sogar mal eine adlige Frau. Das ist gelegentlich mal ein Geistlicher. Was haben diese Leute gemeinsam? Ich muss zugeben, ich habe es zunächst selbst nicht verstanden. Man liest und liest und glaubt, die Hexen zu verstehen, und man liest weiter und man versteht es überhaupt nicht mehr. Was haben alle diese Leute miteinander gemeinsam? Ich fürchte, der kleinste gemeinsame Nenner ist schlicht der, dass diese Leute andere vor den Kopf gestoßen haben. Der Hexereiverdacht reagiert auf erlebte Aggression. Und das kann man sich eigentlich, wenn man sich einmal auf die Argumentation einlässt, ganz gut vorstellen. Ja, wer hat denn einen Pakt mit dem Teufel? Mein geliebter Bruder? Nee. Meine geliebte Frau? Nee. Ganz sicher nicht. Mein geliebtes Kind? Also, jetzt geht's aber los. Unfug. Aber der Vollidiot, der immer vor meiner Garage parkt,
Ja.
und wenn man ihm sagt, nimm die Karre da weg, auch noch ausfällig wird, das klingt schon ein bisschen besser. Vielleicht der Nachbar, der mich da bei dieser Grundstücksgeschichte so übers Ohr gehauen hat, habe ich einmal falsch unterschrieben und das hat mir 50.000 Euro gebracht. Das wird allmählich überzeugend. Und solche, ich sag's jetzt mal, dummen Konflikte, dumme kleine Alltagskonflikte, die finde ich immer wieder im Hexenprozess, die finde ich immer wieder im Hexenprozess als Hintergrund der Hexerei-Anklage. Die Menschen im 16. und 17. Jahrhundert klagen denjenigen der Hexerei an, den sie ganz, ganz negativ erlebt haben, der ihnen das letzte Schwein totgeschlagen hat, der sie betrogen hat, der sie beschimpft, die Frau, die viele Liebhaber hat, die das Familienleben von anderen ruiniert. Ja, die wird auch von anderen Frauen der Hexerei bezichtigt. Der Händler, der reich wird, der reich ist und immer reicher wird und alle anderen um sich rum kaputt gehen lässt, in den Bankrott treibt. Das ist die städtische Hexe. Der korrupte Beamte, von dem jeder weiß, dass er korrupt ist, gegen den man aber nichts unternehmen kann, weil er auf der guten Seite des Fürsten steht, das ist die Hexe in der Verwaltung. Ich ziehe mir das nicht aus dem Finger. Ich könnte für all das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, viele, viele Beispiele nennen, die ich aus den Hexenprozessakten selber ziehe. Die Hexe ist die Person, die ich negativ erlebt habe.
Ja.
So einfach und so brutal. Wir sprechen heute von der Banalität des Bösen. Das hat Hannah Arendt entwickelt, ein Konzept, das erklären sollte, wie ganz normale, einfach gestrickte Leute in Massenmorde verwickelt werden. In der frühen Neuzeit gibt es eine andere Banalität des Bösen. Der Teufel ist so banal, dass ich glaube, dass mein böser Nachbar, der mich schädigt, mit ihm im Bund steht. Das Böse ist ganz, ganz nah und es wohnt im Nachbarhaus. Man muss es nur erlebt haben, um es zu glauben.
Sagen wir mal von 100 Leuten, die der Hexerei bezichtigt wurden. Wie viele wurden dann auch letztendlich verurteilt oder haben dann auch den Tod gefunden?
Sie stellen quälend komplizierte Fragen,
ja,
für die man sehr weit ausholen muss, um sie zu beantworten. Wenn Sie in Bamberg sind oder in Würzburg oder in Eichstätt oder in Ellwangen oder in Rottenburg am Neckar, dann sind von den 180 tot. Wenn Sie im vernünftig organisierten Gemeinwesen sind, sagen wir in Stuttgart, sagen wir in Berlin, sagen wir in London, dann sind von den 100 zwischen 10 und 30 tot. Wenn Sie in Heidelberg sind, gar keiner. Es kommt darauf an, wie das Gericht organisiert ist, wie das Gericht gegen Hexen vorgehen will. Wenn das Gericht gut aufgestellt ist, wenn das Gericht eine kritische Beweiswürdigung vornimmt, dann erfolgt der Freispruch, wenn man Hexerei nun mal nicht beweisen kann. Ja, also selbst wenn Sie Ihrem Nachbar den Eimer voll Schlangen unter der Schwelle eingraben, ja, wer will denn beweisen, dass der Nachbar dann krank geworden ist, weil die Schlangen unter der Schwelle waren? Vielleicht hat er einfach nur einen Schnupfen.
Ja.
Wie will man es denn beweisen? Das können Sie auch mit den Mitteln der frühen Neuzeit nicht beweisen. Aber wenn Sie sagen, ja Freunde, hier, wir haben doch das Gerücht im Dorf und im Grunde genommen weiß doch jeder, dass die Alte eine Hexe ist, was die will nicht gestehen, ja dann fangen wir doch gleich mal an mit dem ersten Grad der Folter, dann wird die Frau auch gestehen.
Es war sicherlich auch ein bisschen davon abhängig, wie in der Region vielleicht die Ernte war, das Wetter war,
ob
Vieh gestorben ist.
Zu diesen unterschiedlichen Bedingungen in den Regionen gehören die Gerichte. Auf die habe ich jetzt ganz stark abgestellt, denn wir sprechen vom Hexenprozess. Und wenn das Gericht mauert, dann findet nun mal kein Hexenprozess statt. Aber wir müssen auch eine andere Ebene ins Auge fassen. Wir müssen fragen, warum wollen die Leute denn überhaupt die Hexe brennen sehen? Da muss doch schon vorher was schiefgegangen sein. Was geht schief? Auf der persönlichen Ebene kann ja viel passieren. Das Kind wird krank, die Kuh liegt tot im Stall. Und dann sucht der Einzelne auch mal nach einem Schuldigen und kann dabei an Hexerei und an Hexen denken. Gut, dann bekommt man ein paar Einzelverfahren, weil vielleicht immer nur ein Einzelner oder eine kleine Gruppe das Gericht überzeugen kann, dass dieser oder diese eben durch Hexerei verantwortlich ist für den Schaden. Für eine große Verfolgungswelle brauchen wir einen Schaden, der viele Leute betrifft. Wir sind natürlich im 16., 17. Jahrhundert in einer Agrargesellschaft, die lebt und stirbt mit der Ernte. Also auch der reiche Bauer ist zwei Ernten vom Hungertod entfernt. Wenn in einer solchen Agrarregion die Ernte mal ein Jahr misslingt, dann gerät die lokale Gesellschaft unter massiven Druck und fängt an, nach den Schuldigen zu suchen und die Schuldfrage zu stellen. Diese Schuldfrage ist unendlich kompliziert, weil man einen Ernteverlust, einen Ernteschaden auf unterschiedliche Weise erklären kann. Man muss nicht sofort auf die Hexen zurückgreifen. Wenn sich aber dieses Muster etabliert hat, die Hexen machen Wetter, die Hexen sind verantwortlich für jeden Ernteschaden, dann ist der Funke für den Flächenbrand da. Es ist kein Zufall, dass die Gebiete mit den intensivsten Hexenverfolgungen in Deutschland identisch sind mit den alten Weinbaugebieten. Der Wein ist sehr, sehr witterungsanfällig, also viel witterungsanfälliger als Roggen oder sowas. Ja. Die Weinanbaugebiete erleben große Ernteverluste, weil sie eine sehr empfindliche Anbaupflanze bevorzugen. Und dann entsteht in diesen Gebieten ein hoher Verfolgungsdruck. Wir haben am Neckar, an der Saar, an der Mosel, ein Stück weiten Rhein rauf, und dann in diesem mainfränkischen Raum, der heute noch bekannt ist für seinen Wein, sehr, sehr intensive Hexenverfolgung. Da kann ich nachweisen, das ist so, dass bestimmte Wetterereignisse, da kann man Hagelstürme benennen, bestimmte Wetterereignisse Hexenprozesse ausgelöst haben. Ganz konkret. Da haben Sie den Fall, dass gestern der Hagelsturm die Ernte zerstört hat und heute die Bauern vor Schloss ziehen und sagen, der Adlige, der Gerichtsherr, muss jetzt gegen Hexen vorgehen. Und wehe ihm, wenn er das nicht macht.
Hat denn jemand finanziell davon profitiert, dass die Hexen angeklagt wurden? Ich meine, der Besitz der Leute ist ja bestimmt an irgendjemand übergegangen. Der wurde ja mit Sicherheit nicht an die Verwandten ausgeteilt. Den hat bestimmt dann vielleicht die Kirche behalten.
Die Kirche hat mit Hexenprozessen nichts zu tun. Also das ist auch eine Lehre, die in der Geschichtswissenschaft jetzt seit 30 Jahren fest etabliert ist.
Ja.
Die Leute wollen es nun mal nicht hören oder sie wollen es wieder vergessen. Auf die Kirche kann man immer so schön draufhauen und dann meinen, man wäre selbst nicht betroffen oder dann hat man den Schuldigen ja benannt. Das ist also Quatsch. Die Kirche ist an nächsten Prozessen überhaupt nicht beteiligt. Also weder in Form einer Anklage noch als Richter und schon gar nicht als Gesetzgeber. Der Hexenprozess ist in 90% der Fälle ein weltlicher Prozess mit weltlichen Richtern, weltlichen Anklägern und mit viel Glück auch gelegentlich mal einem Verteidiger. Da ist die Kirche komplett außen vor. Wenn ich einen Hexenprozess lese, und ich habe deren, wie gesagt, Tausende gelesen, wenn die Kirche mal involviert ist, dann kommt die ganz am Schluss und zwar bittet die um Gnade für den Verurteilten. Das ist ein ritualisiertes Verfahren, das machen die immer wieder und das Gnadengesuch wird dann eben abgelehnt oder akzeptiert. Und damit ist die Rolle der Kirche erschöpft. Sogar die großen Autoren der Hexenlehre, die sind im 15. Jahrhundert tatsächlich noch Theologen. Also der Heinrich Kramer, der den Hexenhammer geschrieben hat, das war ein Theologe oder hat sich für einen solchen gehalten. Zeitgenossen haben gesagt, er wäre ein verdammter Spinner und ein Idiot und hätte keine Ahnung von Theologie. Also der Mann ist in seiner Zeit, ja. Umstritten wäre geschmeichelt. Er hat einen Kaiser beleidigt, er hat seinen eigenen Orden beklaut. Kollegen von mir behaupten, er wäre Alkoholiker gewesen. Na gut, das ist der eine Mönch, der ein wichtiges Buch schreibt. Dann die Leute im 16., 17. Jahrhundert, das sind Juristen, die über Hexen schreiben. Der wichtigste Autor ist ganz sicher Jean Bodin. Und Jean Bodin, c'est Livre de la République, das ist nun mal einer der geistigen Väter des modernen Staates. Der hat unter anderem ein sehr, sehr aggressives Buch über Hexen geschrieben. Die ganze Debatte ist juristisch. Und das muss man einfach mal an Bord nehmen. Sie haben gefragt nach dem finanziellen Aspekt der Hexenprozesse. Ja, da sind wieder die Juristen. Die Juristen verdienen ganz gut an Verfolgungswellen als Gutachter. Die Richter, das sind die Richter des Adels und der Städte, das sind in der Regel ehrenamtlich tätige Richter, das sind auch Laienrichter, die haben nicht Jura studiert. Die können trotzdem in Deutschland Urteile über Leben und Tod fällen. Das geht in anderen europäischen Ländern so nicht. Deshalb gibt es in Deutschland auch sehr viel mehr Hexenprozesse als sonst wo. Diese Leute brauchen aber oder glauben gelegentlich, dass sie doch mal eine Expertenmeinung einholen wollen. Dann gibt es eben frei arbeitende Rechtsanwälte, die Gutachten in Hexenprozessen verfassen. Gut, ist so ähnlich wie das Gutachterwesen heute. Derjenige, der den Gutachter bezahlt, wird in der Regel was in dem Gutachten lesen, was ihm gefällt. Und es gibt die Universitäten. Die Gerichte sind eigentlich rechtlich dazu verpflichtet, Gutachten von den Juristenfakultäten, von der Juristenfakultät einer Universität einzuholen. Gelegentlich wird das sogar gemacht. Das ist also eine gewisse Einnahmequelle für die Universitäten. Und da kann man sich dann aussuchen, an wen man da so schreibt. Da gewinnen Universitäten schnell einen guten oder schlechten Ruf, also eher verfolgungsbefürwortend oder eher verfolgungsbremsend. Das kann man sich dann eben auch aussuchen. Das gehört ja nun zum Gutachterwesen dazu. Das Vermögen der Prozessopfer wird in der Regel sehr wohl an die Familie ausgezahlt. Warum sollte es nicht an die Familie ausgezahlt werden? Es ist ein ganz normaler Erbfall. Abzüglich der Verfahrenskosten. Dann geht es wieder darum, wie ist das Verfahren geführt worden? War das eine sehr aufwendige Sache oder war das der sprichwörtliche kurze Prozess? Die Beklagten sind sehr häufig nicht in der Lage, die Prozesskosten zu decken. Dann wird entweder der Staat zur Kasse gebeten, also die politisch-soziale Gemeinschaft zahlt für den Prozess. Oder, das gibt es gelegentlich im Moselgebiet, Es bezahlen die dörflichen Gemeinschaften für ihre Hexenprozesse, wenn das Verfahren aus dem Vermögen der Verurteilten nicht bezahlt werden kann. Aber ansonsten, dass hier großartig konfisziert worden ist, es ist nicht der Fall. Das hört man zwar immer wieder, aber wenn man dann näher nachschaut, sind es die Verfahrenskosten und nichts anderes. Der Staat hat, und die Kirche schon gar nicht, der Staat hat eigentlich keinen Anspruch auf das Vermögen des hingerichteten Straftäters, außer zur Deckung der Verfahrenskosten. Das sind ganz einfache juristische Sachverhalte.
Dann ist es vielleicht so ein bisschen, ja, so ein Irrglaube, dass man denkt, dass früher die Kirche so wahnsinnig großen Einfluss hatte auf all diese Dinge. Das ist ja auch das, was man so, ja, wie ich vorhin schon eingangs gesagt habe, man guckt so Videos, so Dokumentationen über die ganze Geschichte, dann hört sich das alles ein bisschen anders an, ne?
Ja, Sie sollten keine Videos schauen, sondern Podcasts mit mir hören oder
Ja.
meine Bücher lesen oder die von all meinen Kollegen. Es gibt nämlich keinen ernsthaften Historiker, keine ernsthafte Historikerin, die die Hexenprozesse der Kirche anlasten würde. Es gibt ganz zu Beginn diese Vorstellung vom Ketzer und vom zaubernden Ketzer. Die wird aber schon ganz zu Beginn auch vom Staat geteilt. Dann gibt es diesen Heinrich Kramer, der dieses unsägliche Buch Den Hexenhammer schreibt. Der ist Theologe oder glaubt, er wäre Theologe. Wenn man sich aber mal die Mühe macht, den Hexenhammer zu lesen, dann stellt man etwas ganz Zentrales und ganz Wichtiges fest. Die Mühe machen sich wenige. Es hat auch sehr wenige Leute Mein Kampf gelesen und glauben aber zu wissen, was drin steht. Genauso muss man den Hexenhammer mal durcharbeiten. Ich empfehle es nicht. Es ist ein grauenhaft schlecht geschriebenes Buch. Da braucht man gute Nerven. Ich habe das Ding aber tatsächlich von vorne bis hinten gelesen und viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch. Und da steht drin, dass die Fürsten gegen die Hexen vorgehen sollen. Ja, wohlgemerkt, das ist geschrieben von einem Theologen, von einem Mönch, und der schreibt, die weltlichen Gerichte sollen sich doch der Hexen annehmen. Es ist die Aufgabe der Fürsten und der städtischen Autoritäten, die Hexen zu bekämpfen. Nicht der Inquisition. Die weltlichen Herrschaftsträger sollen sich kümmern. Ja, und was macht der Staat lieber, als sich zu kümmern? Ist ja auch heute noch so. Ne? Der Staat der frühen Neuzeit des 16. und 17. Jahrhunderts, der ist ja noch sehr schwach. Der muss mal gucken, dass er in die Dörfer überhaupt reinkommt, ja? Dass da der Büttel nicht ausgelacht wird, wenn er irgendwas sagt. Dass die Leute auch tatsächlich ihre Konflikte vors Gericht bringen und sich nicht einfach nur gegenseitig verprügeln oder sowas. Ne? Der Staat muss wachsen. Und der wächst auch dadurch, dass er die Verantwortung für Hexenprozesse übernimmt. Dadurch wird er natürlich auch immer wichtiger. Der Staat reißt sich in dieser Zeit, 16. bis 17. Jahrhundert, eigentlich um neue Aufgaben. Der will in den Alltag von den Leuten rein. Das ist ganz wichtig, weil er da noch nicht wirklich ist. Dazu gibt es verschiedene Wege, Katastrophenschutz, Brandschutz. Die freiwillige Gerichtsbarkeit ist ganz, ganz wichtig, aber eben auch die Strafgerichtsbarkeit, unter anderem der Hexenprozess. Der Staat wird den Teufel tun und die Kirche da intervenieren lassen. Welche Kirche übrigens? Also seit dem 16. Jahrhundert kann man sich die ja aussuchen, da gibt es eine ganze Reihe. Und was die starke Kirche vor Ort ist, das entscheidet bekanntlich nach dem Augsburger Religionsfrieden wieder der Staat, der Fürst, die politische Organisation. Die Leute sind total aufgeregt über die Inquisition. Also erstens mal gibt es nicht die Inquisition, sondern die Inquisitionen. Das sind nämlich eine Reihe von Institutionen. Es gibt eine portugiesische Inquisition, eine spanische Inquisition, diverse italienische Inquisitionen, eine päpstliche Inquisition. Und die haben alle in den Hauptverfolgungsgebieten der Hexenprozesse überhaupt nichts zu sagen. Nördlich der Alpen ist keine Inquisition nach dem Ende des Mittelalters. Wir haben Hexenprozesse intensiv in Schottland. Ein katholischer Priester in Schottland wird aufgehängt, wenn er nicht besonderen Schutz des Adels genießt. Wir haben intensive Hexenverfolgungen in Schweden. Da gibt es keine Katholiken mehr im 17. Jahrhundert. Man muss sich mal die Systeme vor Ort tatsächlich angucken. Katholischer als Portugal und Irland ist nix. In Portugal und Irland zusammen sind 20 oder so Hexenprozesse nachgewiesen. Ja, das macht ihnen eine mittlere protestantische Stadt in Deutschland in 10 Jahren. Also ganz vorsichtig sein, dieses Klischee, die Kirche ist verantwortlich für Hexenprozesse, das kommt aus dem 19. Jahrhundert, als der Staat sich wieder gegen die Kirche durchsetzen musste, als er nämlich das Schulwesen an sich gezogen hat. Da war so ziemlich jedes Argument, dass die Kirche doof dastehen lässt. Und wenn man die Kirche sagt, denkt man merkwürdigerweise immer nur an die katholische. Da war jedes Argument recht, um denen nochmal eine aufzubrennen. Ja? Und Bismarck im Kulturkampf wärmt das dann auf. Da sind gute objektive Darstellungen zur Hexenverfolgung, die es schon gab, früher schon gab, nochmal im Zeichen des Kulturkampfs zu antikatholischen Kampfschriften umgeschrieben worden. Das köchelt dann so eine Zeit lang vor sich hin. Man denkt, die Leute kommen zur Vernunft und dann kommt Hitler und dann ist es zu spät. Ja? Also die Nazis betrachten ja insbesondere die katholische Kirche als ihren ganz großen Gegner neben den Juden. Die Kirche hat ja auch entsprechend gelitten, trotz diverser Versuche, sich anzupassen. Hat ja alles nicht geklappt. Wenn man sich Zeug aus dem Dritten Reich anschaut, im sogenannten, ist ja zum Totlachen, also sie fühlen sich ja verfolgt von katholischen Messdienern, ja, die werden ja allen Ernstes von der Gestapo überwacht und all so ein Quatsch. Und in der Zeit zieht man die Geschichte, dass die Kirche verantwortlich sei für die Hexenprozesse, natürlich wieder aus dem Lumpensack, druckt sie in das Schwarze Chor vor allem, das war die Wochenzeitschrift der SS, sie ist aber beileibe nicht nur von SS-Leuten gelesen worden, das war die zweitgrößte Wochenzeitschrift im Deutschen Reich in der Zeit und in der steht nun mal nichts drin, außer 100% reiner Propaganda, die man dann den Leuten eingeflößt hat. Da kommen all die bösen Gruselgeschichten wieder von den bösen katholischen Mönchen, die da die armen Hexen verfolgen. Im Dritten Reich kriegt dann das Ganze noch natürlich dieses in Anführungszeichen Rasse-Argument. Da heißt es dann nämlich, dass das Christentum ja im Grunde genommen jüdisch wäre. Jesus war ja wohl Jude. Und dass deshalb die jüdische Kirche die germanischen Priesterinnen verfolgt hätte. Da fasst man sich an den Kopf, wo kommen denn im 16. Jahrhundert germanische Priesterinnen her? Ja, das seien die Hexen gewesen. Das ist barer Unsinn. Das ist barer Unsinn und das ist in der Geschichtswissenschaft auch nicht umstritten. Das ist barer Unsinn. Die Hexenverfolgungen waren kein Kampf gegen das Heidentum. Das stimmt nicht. Das waren ziemlich normale Männer und Frauen, die sich selbst als Christen verstanden haben in der Zeit. Es gibt heute natürlich viele Leute, die sich Hexen nennen und auf die Hexen beziehen, die einem neuheidnischen Kult angehören, also die ganze Wicca-Geschichte. Dazu will ich mich nicht weiter äußern. Das ist eine Entscheidung über eine Religion oder eine religiöse Überzeugung, die jeder Einzelne und jeder Einzelne für sich selber haben, entwickeln und pflegen sollte. Aus historischer Perspektive muss ich aber ganz klar sagen, Wicca ist in den 1950er Jahren erfunden worden. Älter ist diese Religion nun mal nicht. In den 1950er Jahren hat man anderes behauptet, also Gerald Gardner in Nachfolge von Margaret Murray hat behauptet, dass Wicca zurückgeht auf einen Kult aus der Steinzeit. Da muss ich sagen, als Historiker, liebe Leute, das stimmt nicht. Das ist nun mal nicht richtig. Wiccans, ich kenne ein paar Wiccans, akzeptieren das auch. Also es gibt einen großartigen Wicca-Historiker, der gehört dieser Religionsgemeinschaft selbst an, Ronald Hutton. Der hat das maßgebliche Buch dazu gemacht, The Triumph of the Moon, in der eben genau diese Entstehungsgeschichte von Wicca aus den 1930er Jahren sind die Wurzeln bei Murray und dann in 1950er Jahren mit Gerald Gardner nachgewiesen und beschrieben hat. Also aufgeklärte Wiccans, aufgeklärte Neuheiden heute beziehen sich auf die Heiden des klassischen Altertums, der Antike, aber nicht im Sinne einer Kontinuität, sondern im Sinn eines Wiederentdeckens. Eines Wiederentdeckens einer Naturreligion oder einer religiösen Überzeugung oder einem Konglomerat religiöser Überzeugungen, die sich unter anderem auf Naturphänomene, ich denke jetzt nicht nur an Sonne und Mond, ich denke an Fruchtbarkeit, ich denke an Gesundheit, beziehen.
Ja,
Ja, da wir jetzt gerade schon in der heutigen Zeit angekommen sind, ich habe mir ein Video angeschaut und zwar geht es da um Afrika und dort werden ja auch heute noch Frauen gejagt, getötet aufgrund von Hexerei. Meist habe ich gesehen, dass dort Medizinmänner noch mit involviert sind und da frage ich mich natürlich, ja, wie kann das sein, ne, in der heutigen Zeit, dass dort immer noch Frauen verfolgt werden und Medizinmänner, die eigentlich dort Zauber anwenden, da war ein Mann, der hat gesagt, sein Feld wird immer bezaubert, damit die Ernte gut ist. Bei ihm ist das in Ordnung, aber dann gibt es die Frau nebenan, die dann umgebracht wird, weil die Ehe nicht funktioniert zum Beispiel und als Hexe bezichtigt wird. Ja, wie kann das sein, dass das in der heutigen Zeit immer noch Thema ist?
Wir haben durchaus Parallelen zwischen einigen afrikanischen Gesellschaften der Gegenwart und einigen europäischen Gesellschaften der frühen Neuzeit. Jetzt bitte ich darum, mich nicht misszuverstehen. Ich will durchaus nicht sagen, dass auf einem Stufenmodell diese afrikanischen Gesellschaften auf der Stufe stehen würden wie Europa im 16., 17. Jahrhundert. Das wäre Unsinn. Das wäre ein unangemessener Vergleich. Es gibt allerdings Strukturparallelen. Die Strukturparallele ist zunächst mal in Teilen Afrikas immer noch eine sehr große Bedeutung der Landwirtschaft. Landwirtschaftliche Krise wird auch, natürlich nicht nur, aber auch magisch erklärt. Die wichtigere Strukturparallele, und da kommt wieder mein Schwerpunkt natürlich, ist die Schwäche des Staates in großen Teilen Afrikas. Wir sprechen von Failing States, von scheiternden Staaten, zerfallenden Staaten. Das sind nun mal Systeme, in denen die Justiz nicht funktioniert, in denen schlecht ausgebildete Richter zu viel Macht haben oder sogar vermeintliche Hexen ganz außerhalb des Justizwesens bestraft werden, tatsächlich durch Lynchmord, durch Vertreibung. Die Hexenverfolgungen in Afrika, Teilen Asiens heute sind sehr häufig nicht justizförmig. Das ist dann eben das aufgebrachte Dorf, das direkt losschlägt und nicht mehr den Umweg über eine juristische Institution geht. Und das ist die gute Variante. Es gibt auch die schlechte Variante. Das sind einige wenige Staaten, in denen es jetzt, heute, Gesetze gegen Hexerei gibt. Das sind also Staaten, in denen der Hexenprozess als Prozess führbar ist. Das würde ich jetzt als Fehlentwicklung charakterisieren. Ich halte es nicht für eine eurozentrische Kritik, die sich anmaßt, Afrika beurteilen zu wollen. Ich halte das für eine Kritik, die sich bezieht auf die Menschenrechte, die für jeden überall gelten sollen. Und jemanden eines Verbrechens anklagen, von dem wir ziemlich sicher sind, dass es nicht ausgeführt werden kann, nämlich ein magisches Verbrechen. Ein solches Verfahren kann nicht rechtens sein. Und wenn es rechtens wäre, müsste es immer mit Freispruch enden, aber es endet nicht immer mit Freispruch. Selbst in Saudi-Arabien, das ja nun ein Partner der westlichen Welt ist, selbst in Saudi-Arabien gab es im 21. Jahrhundert formal legale Hinrichtungen von bösen Magiern. Und oh Wunder, die bösen Magier sind Frauen, arm und häufig Fremde. Kein wirklich neues Muster, das sich hier etabliert hat. Die staatlich-religiösen Institutionen, die Verbindung von Staat und Religion, man spricht da von einer Religionspolizei in Saudi-Arabien, die für diese Verfahren weitgehend verantwortlich war, sind in den letzten Jahren schwächer geworden. Also ich sehe da durchaus einen Hoffnungsschimmer. Vielleicht ist da die Verfolgung vorbei oder geht zu Ende. Jedenfalls möchte ich das gerne glauben. In anderen Teilen Afrikas, wo tatsächlich gelyncht wird, Hexen schlicht totgeschlagen werden, da kann man sich nur wünschen und hoffen, dass der Staat erstarkt und eine Ordnung durchsetzt, in der Magie kein strafbares Verbrechen mehr ist. Hier muss sich der Westen, Ihre Frage war ja, warum kann das heute passieren? Hier muss sich der Westen natürlich auch den Spiegel vorhalten und fragen, haben wir unseren Einfluss wirklich geltend machen, um das zu verhindern? Was wenige Leute gerne hören, der ANC in Südafrika, die Partei Nelson Mandelas, hatte zumindest eine Jugendorganisation, die sich ganz stark durch Hexenverfolgungen profiliert hat. So gewinnt man auch auf dem Land Anhänger. Man verteidigt die Interessen der Leute oder das, was sie für ihre Interessen halten. Und die wollen nun mal, dass die Hexe vertrieben wird. Wie diese Entwicklung weitergeht, ich vermag es nicht abzuschätzen. Die Parallelen mit Europa sind dünn. Sie sind vorhanden als Strukturparallelen, aber sie sind dünn. Meine Hoffnung aufbauend auf der europäischen Geschichte ist, dass ein stärkerer, besser organisierter Staat diese Verfolgung beenden wird. Und dass das Ende der wirtschaftlichen Krise, das Ende der Armut auch zum Ende der Hexenprozesse zumindest beitragen wird. Dass der Hexenglaube komplett überwunden werden kann, in Afrika, in Deutschland oder sonst wo, das halte ich allerdings für eine Illusion. Also ich denke, das wird uns in der einen oder anderen Form bleiben.
Hat das auch vielleicht etwas mit dem Mann- und Frauenbild dort zu tun? Weil gerade in dieser Dokumentation, die ich zum Beispiel gesehen habe, waren es immer Medizinmänner, die dort agiert haben in den Dörfern, die wiederum aber nicht angeklagt wurden wegen irgendwelcher Hexerei, obwohl sie ja offensichtlich Magie betreiben. Es waren halt immer die Frauen.
Das Männer-Frauen-Problem ist natürlich ein Kernproblem des ganzen Hexenglaubens, ob wir jetzt über das zeitgenössische Afrika sprechen oder über das frühneuzeitliche Europa. Ich denke, der Kern des Problems liegt in einer geschlechterspezifischen Arbeitsteilung. Ich möchte jetzt nicht über Afrika sprechen, das System kenne ich nicht ausreichend. Ich möchte über das frühneuzeitliche Europa sprechen. Ich vermute, dass es da Parallelen gibt. Im frühneuzeitlichen Europa arbeitet der Mann in der Tendenz für den Markt, um es mal so zu sagen. Also der Mann geht dann auch unter Umständen auf den Markt, er produziert etwas, was verkauft werden kann. Er ist im weiteren Sinne an einer Austauschökonomie interessiert. Frauen arbeiten eher im Haus. Sie sind orientiert am Haus, an den Bedürfnissen der Familie. Das ist so einfach, dass es ein bisschen falsch ist, aber ich lasse es jetzt einfach mal stehen. Die Magie entspricht dem komplett. Ich habe gesagt, die Hexerei ist eingebildete Magie, das hat nie einer gemacht. Aber andere Formen von Magie sind in der Frühneuzeit durchaus angewendet worden. Das haben Leute wirklich versucht auszuüben. Heilzauber, Divination, also die Wahrsagekunst. Männermagie hat was zu tun mit Geld. In aller Regel. Es hat was zu tun mit Kaufen, Verkaufen. Es hat was zu tun mit Kartenspielen. Der typische Magier der frühen Neuzeit ist der Schatzsucher. Ja, die Schatzsuche ist ein magisches Unterfangen, weil man da diverse Geister beschwören muss. Ich habe darüber 2 Bücher gemacht. Das war schön und unterhaltsam, weil bei diesen Schatzsucherverfahren in der Regel keiner hingerichtet wird. Das ist Männermagie. Frauenmagie hat wieder was zu tun mit dem Haus, hat wieder was zu tun mit der Familie. Frauenmagie bezieht sich auf die Heilung von Menschen. Sie bezieht sich auf das allgemeine Wohlergehen der Familie. So wie Frauen oder von Frauen erwartet wurde, dass sie sich um die Kinder, die Alten, die Sterbenden kümmern, so sollte auch ihre Magie damit zusammenhängen. Heilung, körperliches Wohlergehen, auch Sexualität. Und jetzt fragen wir uns, vor welchem Magier hätten wir mehr Respekt oder, sagen wir es doch gleich, mehr Angst? Derjenige, der mir irgendwie Geld wegzaubern kann? Naja, das ist schon ziemlich bedrohlich. Aber der Magier, der mein Kind krank machen kann, der meine Frau töten kann, der mich selber schwach, körperlich schwach machen kann, der ist doch viel, viel gefährlicher. Und das ist die Frau. Die Hexe ist eine Frau, nicht weil Frauen so schwach waren, sondern weil sie so stark waren. Die Frauenmagie, die greift immer da an, wo es richtig wehtut. Bei Fragen auf Leben und Tod. Die Pflege eines kleinen Kindes. Männermagie, ja, das ist Geld und Vieh und wie viel Schockeier verkaufen wir auf dem Markt. Das ist nicht unwichtig. Für unwichtige Sachen setzt man keine Magie ein. Aber mein Haus, meine Familie, Das zählt. Wenn man sich mal Hexenbilder auch aus der frühen Neuzeit anschaut, sogar die Klischeehexe. Merkwürdig, die Klischeehexe ist umgeben mit Haushalts- und Küchenutensilien, ja, der Besen, der Hexenkessel. Aber was zählt? Das Haus, in dem ich wohne, wo die Frau mit dem Besen unterwegs ist und in dem Kessel mein Essen für mich zubereitet. Wenn ich dieser Person, dieser Frau nicht mehr trauen kann, dann bin ich verloren. Die Frauenmagie ist stark, weil sie intim ist, weil sie nah ist, weil sie mich, wie Körper und Seele, unmittelbar betrifft. Und ich denke, diese Geschlechtereinteilung der Magie hat die Hexerei auf den weiblichen Bestandteil der Bevölkerung geschoben, weil die Hexerei gefährlich ist, zerstörerisch ist, vernichtet. Und das gehört traditionell in diesen sehr sensiblen Bereich der weiblichen Magie.
Bis hierhin alles wahnsinnig spannend und hat mein Bild ein bisschen umgekrempelt, das ich hatte.
Das hoffe ich.
Ja, definitiv. Wie gesagt, wir hatten es ja zu eingangs gesagt, man sieht Dokumentationen.
Ja,
Das ist nicht so,
klar.
woher so,
Deshalb mache ich das ja.
woher nimmt man seine Informationen? Aus der Schule, aus Büchern, vielleicht sogar aus Kinderbüchern und aus, ja, die besagten Dokumentationen, YouTube, Fernsehen, was weiß ich. Und es ist alles ein komplett anderes Bild, das einem da präsentiert wird, ne? Es ist wirklich Hollywood
Hollywood-Filme.
auch, natürlich, klar, alles.
Ja, es gibt ganz viele Hexen. Ja, wenn ich Hexe sage, meine ich das Opfer eines Hexenprozesses.
Ja.
Wenn ich mit Kindern spreche, dann sind die Hexen natürlich die Hexen der Märchen oder die kleine Hexe bei Ottfried Preußler. Und das ist, oder wie gesagt, es gibt diese neuen Hexen, Wiccans, Neuheiten. Das ist alles ja nicht illegitim, das ist ja nicht falsch, weil es mit der Hexe der Hexenprozesse nicht identisch ist. Es gibt viele Hexen. Aber wenn wir wirklich über die Geschichte der Hexe sprechen wollen, wenn wir sprechen wollen über die Debatte über Hexerei, die Geschichte gemacht hat, die die Welt verändert hat,
Ja.
dann ist das die Hexe der Hexenprozesse und nicht die Märchen. Hexe, die mit der sehr, sehr wenig zu tun hat, ganz sicher nicht die Harry Potter-Hexe, und auch nur in herabgesetztem Maße, die Hexen, des Wicca-Glaubens. Das ist alles legitim, aber nicht die Hexe, über die ich sprechen will und mit der ich mich einigermaßen auskenne. Ich sehe mich hier natürlich als Historiker in der Pflicht der Geschichte. Ich muss die Geschichte so darstellen, wie ich sie finde, in historischen Quellen und befreien von den Klischees, die sich an ihr nun mal festgesaugt haben. All diese Klischees sind politisch. Und all diese Klischees haben was zu tun mit der Befindlichkeit der Gesellschaft, in der diese Klischees vorherrschen. Es hat aber nichts zu tun mit der Gesellschaft, in der die Hexenprozesse tatsächlich stattgefunden haben. Da gibt's was anderes. Und das archäologisch freizulegen und zu präsentieren, das ist nun mal meine Aufgabe als Historiker. Wenn das dem einen oder anderen nicht gefällt, weil ich Klischees nicht bedienen kann, dann würde ich darum bitten, die Klischees mal sehr gründlich zu überdenken und einem Praxistest zu unterziehen. Es gibt mittlerweile viele sehr gute Bücher, auch gut zugängliche, gut lesbare Bücher über Hexerei. Ein paar sind von mir, ein paar sind von anderen sehr anerkannten Kolleginnen und Kollegen. Ich würde bitten, sich damit auseinanderzusetzen und dann nochmal über die Hexen zu sprechen. Denn Und ich hoffe, das ist Ihnen jetzt nicht zu viel, denn ich gebe zu, das ist belastend. Wenn wir die Hexe nur als Klischee gelten lassen, das uns passt, dann tun wir den Frauen und Männern, die gefoltert wurden und hingerichtet wurden, noch einmal Unrecht. Das will ich bestimmt nicht.
Das stimmt. Und das ist auch ein gutes Schlusswort. Wir lassen es jetzt hier so stehen. Wir lassen das Ganze mal sacken. Es war viel Info. Es war sehr spannend, sehr interessant. Und wie gesagt, krempelt beim ein oder anderen vielleicht die Sichtweise auf die ganze Thematik um. Ihre Bücher werden wir selbstverständlich verlinken, überall, wo der Podcast verfügbar sein wird. Da kann sich dann jeder selbst informieren, wenn er möchte. Sie bleiben bitte noch 2 Minuten dran. Das wäre sehr nett. Und
Natürlich.
für die Zuhörer sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.